ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener, ich grüße Sie. Disziplin ist eine wichtige Eigenschaft im Umgang mit sozialen Medien. Nicht vorschnell irgendwelchen Botschaften zustimmen durch Klick auf Like. Die TU-Präsidentin Geraldine Rauch hatte diese Disziplin bei antisemitischen Posts nicht. Jetzt gibt es ein Disziplinarverfahren. Das hat sie selber angeregt, berichtet RBB24-Reporterin Sabine Münner aus dem Akademischen Senat der TU.
Gut 8,5 Minuten lang hatte sich Geraldine Rauch zu Beginn der Sitzung erklärt und nochmals um Verzeihung gebeten für ihr, wie sie sagte, unbedachtes und zweifelsfrei falsches Handeln. Sie empfindet tiefe Reue.
Mir ist bewusst, dass ich viele Menschen tief verletzt habe und dass ich Vertrauen zerstört habe. Antisemitismus lehne ich in jedweder Form strikt ab.
Die 41-Jährige sagte, sie wolle sich den Vorwürfen stellen, habe bei der Wissenschaftsverwaltung ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt.
Dies ermöglicht eine umfassende und objektive Prüfung der Vorwürfe. So kann in einem geordneten Verfahren Klarheit geschaffen werden.
Aus der Verwaltung hieß es, der Antrag werde nun geprüft. Neben der juristischen Aufarbeitung kündigte Rauch weitere Schritte an der Uni an. Unter anderem will sie das Team der Anlaufstelle für Betroffene von Antisemitismus erweitern, eine persönliche Sprechstunde für jüdische Studierende einführen und verstärkt Lehrinhalte zu Antisemitismus anbieten. Außerdem versprach sie konsequentes Handeln, falls es an der TU antisemitische Protestaktionen geben sollte. Nach Rauchs Erklärung zog sich der Akademische Senat, dem unter anderem Lehrende und Studierende angehören, zu nicht öffentlichen Beratungen zurück. Vor der Sitzung hatten etwa 50 Studierende für den Verbleib Rauchs im Amt demonstriert, das allerdings mit Forderungen verbunden.
Wir erwarten auch, dass sie in Zukunft sensibler agiert auf Social Media und genauer anguckt, was sie liked.
Rauch sagte, sie habe sich aus den sozialen Medien dauerhaft verabschiedet.
Informationen von Sabine Müller waren das. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Das könnte das Motto auf dem Brandenburger Ausbildungsmarkt sein. 6 Wochen vor den Sommerferien sind noch mehr als 7.300 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Deswegen rühren die Arbeitsagentur und die Landesregierung kräftig die Werbetrommel, um Ausbilder und potenzielle Azubis zusammenzubringen. Landespolitikreporterin Amelie Ernst berichtet.
Hotelchef Burkhard Scholz hat schon so ziemlich alles versucht, um an neue Auszubildende zu kommen. Anzeigen, Jobmessen, Werbespots in sozialen Medien, aber alles nur mit mäßigem Erfolg. Nur einen deutschen Azubi konnte er im vergangenen Jahr im Inselhotel Hermannswerder in Potsdam einstellen.
Die Situation ist überall gleich. Die Auszubildenden hier zu finden im Lande werden immer schwieriger, weil die Ansprüche der jungen Leute durch uns gar nicht erfüllt werden können. Die jungen Leute erwarten freie Tage an Feiertagen, erwarten freie Tage an Wochenenden. Das ist gegeben, aber nicht 100%. Denn wir sind 7 Tage für unsere Gäste da.
Dazu kommt ein Ausbildungsgehalt, das nicht jedem gefalle, so Scholz. Im Inselhotel beginnt das bei 950 Euro im ersten Ausbildungsjahr im Hotelfach. Um seinen Betrieb trotzdem zukunftsfähig zu machen, suchte Scholz im Ausland und wurde fündig. Inzwischen machen 4 junge Vietnamesen ihre Ausbildung im Inselhotel.
Und wir sind sowas von zufrieden. Die sind engagiert, die sind mit einem lächelnden Gesicht und glänzenden Augen bei der Arbeit. Das ist für uns wirklich eine Ermutigung, da weiterzumachen.
Eine der 4 ist Chantan Thi. Die 18-Jährige freut sich, dass sie jetzt hier ihre Ausbildung zur Fachkraft für Gastronomie machen kann. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten seien für sie kein Problem, sagt sie.
Ich glaube, das ist so egal, weil wenn ich entscheide, diesen Beruf wählen und das ist meine Aufgabe, Spaß für mich.
Doch die Anwerbung ausländischer Azubis ist aufwendig und kostet Zeit. Ein Weg, um hiesige Azubis anzulocken, könnten flexiblere Ideen für den Einstieg in den Betrieb sein, meint Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Beispielsweise kürzere Praktika.
Es ist ja so, dass wenn ich jemanden als Interessenten drin habe, der sich einfach mal anguckt, wie es ist, der ist ja nicht produktiv, das ist Aufwand. Ich glaube aber, dass am Ende der Gewinn aus diesem Aufwand größer ist, als man hineinstecken muss. Und da würde ich mir wünschen, dass man die Betriebspraktika, dass man da den jungen Menschen, auch was das Zeitliche und Ähnliches betrifft, ein bisschen mehr noch entgegenkommen würde.
Dass alleine Praktika helfen, mehr junge Leute für seine Branche zu begeistern, das glaubt Hotelchef Burkhard Scholz allerdings nicht. Deshalb wünscht er sich von der Politik noch mehr Unterstützung bei der Anwerbung ausländischer Azubis.
Und wir kommen nicht weiter, weil die gesetzlichen Hürden immer noch bestehen, obwohl die Politik immer mehr davon spricht, ein Einwanderungsgesetz zu machen, das für die Wirtschaft hilfreich ist. Aber darauf warte ich ganz dringend. Menschen, die hier arbeiten wollen, wollen wir auch hier haben.
Weil hier weiterhin die Bewerber fehlen, will Scholz auch für das kommende Ausbildungsjahr wieder Auszubildende aus Vietnam anwerben.
Über die schwierige Lage auf dem Brandenburger Ausbildungsmarkt war das Amelie Ernst. In Deutschland sind Jahr für Jahr weitere 300.000 Menschen auf Pflege angewiesen. Viele möchten gerne zu Hause bleiben. Brandenburg ist bundesweit die Nummer 1 bei der häuslichen Pflege. Und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hatte 2020 einen Pakt für Pflege begründet, um Angehörige zu beraten und zu entlasten. Was daraus geworden ist, das hat rbb24-Reporterin Birgit Radatz recherchiert.
Maria Leitner weiß gut, was es heißt, eine Angehörige zu Hause zu pflegen. Bei ihrer Oma wurde Demenz diagnostiziert. Am Anfang sei sie noch genervt gewesen, wenn sie Dinge zum fünften Mal erklären musste, erzählt die Ludwigsfelderin. Dann machte sie ein 8-wöchiges Seminar, bezahlt von der Krankenkasse. Sie lernte ihre Oma und deren Krankheit besser zu verstehen und traf gleichzeitig auf andere Angehörige.
Da bin ich wirklich dankbar, dass es diese Möglichkeit dieser Schulung gab, einfach auch mal zu hören, wie gehen andere mit der gleichen Situation vielleicht um. Und einfach auch zu sehen, okay, ist vielleicht ein ganz normales Phänomen, dass man vielleicht eine kurze Zündschnur hat. Ja, es ist einfach schön zu sehen, dass man nicht alleine dasteht und andere Teilnehmer ähnliche Situationen haben.
Aus dem Seminar entstand schnell eine Art Selbsthilfegruppe. Diese bekommt nun Unterstützung durch das Programm Pflege vor Ort. Hier stellt das Land Brandenburg den Kommunen bis zu 10 Millionen Euro jährlich zur Verfügung, um pflegende Angehörige zu beraten. Das Programm sei das Herzstück im sogenannten Pakt für Pflege, sagt Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher. Fast 87% der Pflegebedürftigen werden in Brandenburg zu Hause betreut, deutschlandweit der höchste Wert. Viele könnten sich einen Pflegeheimplatz auch schlicht nicht leisten, ist sich die Grünen-Politikerin sicher. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Für die Pflege im Krankenhaus oder im Heim bräuchte es viel mehr Fachkräfte.
Wir haben diese Pflegekräfte nicht ad ultimo. Und die stationäre Pflege braucht natürlich viel mehr Pflegepersonen als die ambulante Pflege, wo die Angehörigen pflegen und unterstützt werden durch einen ambulanten Pflegedienst, durch die Tagespflege, durch eine Kurzzeitpflege, durch ehrenamtliche Angebote. Das ist allemal auch günstig. Und vor allen Dingen, damit wird der Fachkräftemangel auch irgendwo einigermaßen im Zaum gehalten.
Im Dezember 2020 hatte Nonnemachers Ministerium den Pakt für Pflege auf den Weg gebracht. Seitdem seien über 600 Projekte zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen initiiert worden, sagt die Ministerin. Bis zu 20 Millionen Euro kann das Ministerium für alle Aspekte des Paktes an die Kommunen jährlich auszahlen. Nonnemacher ließ das Ganze wissenschaftlich durch das Institut für Qualität und Patientensicherheit, kurz BQS, begleiten. Dieses befragte Akteurinnen und Akteure vor Ort nach ihrer Motivation. Derzeit haben alle Landkreise und kreisfreien Städte bereits Gelder aus dem Pakt beantragt, sowie 85% der Gemeinden und Ämter. In seinem Abschlussbericht bescheinigt das Institut dem Brandenburger Pakt für Pflege ein allgemein gutes Zeugnis. Allerdings geben auch über die Hälfte der befragten Verantwortlichen in den Landkreisen an, dass Beratung und Angebote für Angehörige zwar sinnvoll seien, eine stationäre Pflege aber nur manchmal oder selten verhindert werden könne. Auch Maria Leitners demenzkranke Oma lebt mittlerweile in einem Pflegeheim. Die Enkelin besucht sie regelmäßig. Ihr hat die Beratung so oder so geholfen, sagt sie.
Man nimmt sich dann vielleicht nicht alles zu Herzen und man ist ein bisschen gelassener geworden.
Sagt diese Betroffene in einem Beitrag von Birgit Radatz über den Brandenburger Pakt für Pflege. Ein Deich wie ein Schweizer Käse durchlöchert, das kann gefährlich werden. Im Spreewald wird das aber immer häufiger entdeckt. Verursacher ist der Biber. Biber haben ihre Burgen ziemlich nah beieinander, zum Beispiel rund um Lübben. Wie das der Biberbeauftragte angehen will, das schildert rbb24-Reporterin Jasmin Schomba.
Von außen sind die Löcher im Deich kaum sichtbar. Erst wenn Arbeitsgeräte einsinken oder der Deich zusammenfällt, ist klar, hier hat der Biber gebuddelt. Sven Gerhard vom Wasser- und Bodenverband Nördlicher Spreewald zeigt den freigelegten Gang.
Der Kessel, so wie man das hier umgangssprachlich nennt, den baut er dann meistens über der Wasserlinie mitten im Deich. Ne? Und da sehen wir schön oben auf dem Deich, der Kessel schon abgesunken ist und dort brechen dann seine Unterhaltungsgeräte rein. Dann erkennen wir eigentlich immer erst die eigentlichen Biberbauer.
Laut Sven Gerhardt ist der Biber in seinem Verbandsgebiet mit 70-80% flächendeckend zu finden. Das Umweltministerium spricht auf Nachfrage von einer mittleren Biberdichte, die dem Landesschnitt entspreche. Außerdem gäbe es die Biberverordnung. Damit können Tiere geschossen werden, wenn sie den Hochwasserschutz gefährden. Mike Hoffrichter, Biberbeauftragter beim Wasser- und Bodenverband, sieht das etwas anders.
Also wir haben mit der Biberverordnung zumindest erstmal eine Handlungsgrundlage. Wir haben allerdings auch Flächen, wo Landwirte geschädigt werden, wo also Weidebereiche ausgespart werden müssen, weil der Biber in die Uferbereiche reingegangen ist. Und dort gibt es momentan keine Möglichkeit, den Biber dort zurückzudrängen.
Ihn zu vergrämen ist fast aussichtslos, bestätigt auch Sven Gerhardt. Er und seine Kollegen kommen auch an den Deichen kaum noch hinterher.
Weil das ist ja wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wenn wir die Deiche befahren, also wir können das unmöglich komplett eindämmen. Irgendwo ist immer ein Loch im Deich und wir rennen eigentlich von der Sache hier den Schäden an den Deichen hinterher.
Das Land spricht von 2 Millionen Euro, die jährlich für Wühltiere ausgegeben werden. Eine langfristige Lösung wären Spundwände in den Deichen, so wie in Sachsen. Das wäre der Lösungsansatz von Sven Gerhardt.
Es ist dauerhaft dann egal, ob der Biber da ist oder nicht. Die Spundwand, die steht. Der Erdbau, der da dran ist, der ist dann von der Sache her nur noch augenscheinlich notwendig. Ne?
Sagt der Biberbeauftragte im Beitrag von rbb24-Reporterin Jasmin Schombaum.
Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte.
Wenn an einer Schule in der Region plötzlich eine Uni-Professorin Vertretungsunterricht macht, dann könnte das mit dem Projekt Life Teach Us, übersetzt also das Leben lehrt uns, zu tun haben. Am Schöneberger Robert-Blum-Gymnasium zum Beispiel, da steht heute Charlotte Köhler vorne vor der Klasse 8D. Charlotte Köhler forscht und lehrt als Juniorprofessorin an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder, unter anderem zu künstlicher Intelligenz. Und dieses Thema möchte sie auch Schülern haben.
Künstliche Intelligenz haben wir eigentlich schon viele, viele, viele Jahre auch in unserem alltäglichen Leben, ohne dass wir es aktiv gemerkt haben. Ich glaube, ihr habt alle auch schon mal so ein paar Horrorszenarien gehört, über was alles mit künstlicher Intelligenz passieren kann und Roboter, die sich irgendwie eigenständig irgendwas Schädliches für den Menschen machen. In vielen Fällen ist es Mathe und Statistik, was hier passiert. Und nichts, wovor man Angst haben muss.
Solche technischen Themen, aber zum Beispiel auch persönliche Geschichten von Weltreisen oder den Umgang mit Schicksalsschlägen, will der gemeinnützige Verein Life Teach Us an Schulen bringen. Und zwar immer dann, wenn Unterricht ausfällt. Dann übernehmen ehrenamtlich Berufstätige die Stunde und erzählen praxisnah aus dem eigenen Leben und dem Beruf. Gestartet hat dieses Projekt vor 2 Jahren der Berliner Ludwig Tiede.
Es kommt so ein bisschen aus meiner eigenen Schulzeit heraus, also 10 Jahre her jetzt mittlerweile schon. Damals sehr viel Unterrichtsausfall gehabt und gerade am Ende der Schulzeit so gedacht, so richtig aufs Leben vorbereitet bin ich nicht. Und es wäre eigentlich super, wenn man die viele leere Zeit, die da ist, besser nutzen würde und ganz verschiedene Menschen aus dem echten Leben in die Schule bringt, die einfach mal ihre Berufe vorstellen, aber genauso vorstellen, was sie für eine Ausbildung gemacht haben, für ein Studium, bis hin zu vielleicht Themen, mit denen man sonst auch so keine Berührung hat.
Und so funktioniert's. Berufstätige melden sich über die Plattform Live Teach Us an. Lehrkräfte können dann per App nach Unterstützung fragen, um eine Vertretungsstunde sinnvoll zu nutzen oder Experten zu einem bestimmten Thema einzuladen. Ein tolles Projekt, sagt die stellvertretende Schulleiterin des Robert-Blum-Gymnasiums, Mona Hottkiss.
Ich habe auch schon mal jemanden gebucht und war ganz begeistert, weil ich so toll fand, dass die Person auch etwas über ihren eigenen Hintergrund erzählt hatte und den spannenden eigenen Lebensweg. Ich glaube, wenn unterschiedliche Berufswege auch damit verknüpft sind, dass das unterbewusst ganz viel ausmacht für Schülerinnen und Schüler.
Jede Unterrichtsstunde wird am Ende zusammen in der Klasse ausgewertet.
Die Stunde hat mir jetzt generell einfach sehr gut gefallen, weil ich wusste gar nicht so viel über künstliche Intelligenz und einfach auch zum Beispiel, dass wir auch die künstliche Intelligenz trainieren durch diesen Test, wo wir angeben, ob wir jetzt ein Roboter sind oder nicht.
Ein bisschen Wissen sich zu ergattern bei diesen Stunden ist halt, finde ich, immer cool.
15 Schulen in Berlin kooperieren mit Life Teach Us, 2 sind es in Brandenburg. Das Interesse ist groß, auch weil das Angebot nichts kostet. Und Uniprofessorin Charlotte Köhler sagt, auch sie als freiwillige Lehrkraft profitiert von der Erfahrung, neugierigen Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort zu stehen.
Man ist dann ja doch immer so in seinem eigenen Denken drin und erklärt es immer so gleich. Und dann kommen eben nochmal so die Fragen. Man merkt, ach stimmt, das ist ein Aspekt, an den habe ich noch gar nicht gedacht.
Super spannend und hilfreich findet sie das. Und da hat sie sicher etwas gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern an diesem Tag.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD-Audiothek.